Ich bin generell ein Fan davon, dass man das jetzt nicht so Work-Life-Balance, dass man da so eine strikte Trennung hat. Weil ich glaube, die Arbeit macht über 50% der Woche aus. Also die Freizeit ist eigentlich viel weniger als die Arbeitszeit, die man hat in der Woche, wenn man es so relativiert. Deswegen sollte man, glaube ich, das, was man macht, verdammt gerne machen und auch kein Problem haben, in der Freizeit mal drüber zu reden.
Sound of Business mit Host Christoph Hahn und
Julia Schädelberger.
Das Unternehmen heißt
June.
Und dort machen Sie
Pharma Pilates.
Hallo Julia, schön, dass du bei Sound of Business dabei bist und vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön, dass ihr mich habt.
Wir sitzen hier bei dir in deinem Pilates-Studio und Gott sei Dank jetzt nicht am Gerät selber oben, also du schon, ich nicht, aber ich glaube, sonst wäre es ein sehr kurzes Gespräch von meiner Seite aus. Aber da bewegt sich sehr viel in diesem Studio und bei dir hat sich im Leben auch schon einiges bewegt. Und da ist mal meine erste Frage, was hat dich denn eigentlich zur Selbstständigkeit bewegt?
Ideen, sagen wir so. Also die ersten Ideen, die ich hatte, habe ich mir gedacht, das müsste man jetzt in Österreich auch mal machen, haben mich gleich dazu bewegt, zur Wirtschaftskammer zu laufen mit Anfang 20, um mal zu fragen, wie das überhaupt funktioniert und mein erstes Unternehmen dazu gründen.
Diese Ideen, woher sind die gekommen? Warst du immer schon ein sehr kreativer Mensch? Hast du immer überlegt, stimmt, da könnte was funktionieren?
Einerseits kreativ auf jeden Fall, aber genau wie du sagst, dieses, da fehlt noch was oder das könnte bei uns auch funktionieren. Ich glaube, das hat eh jeder, wenn man mal im Urlaub ist in einem coolen Lokal und sich denkt, boah, das wäre jetzt in Wien auch cool. Nur ich bin halt die Person, die es dann wirklich macht.
Jetzt hast du ja nicht nur ein Unternehmen, sondern ja mehrere. Vor allem hattest du auch schon mehrmals gegründet und dann auch wieder mal verkauft. Nimm uns mal ein bisschen jetzt so auf diese Reise mit. Erstens, wie viele Unternehmen hast du jetzt aktuell und was hast du denn alles schon so gehabt?
Ganz aktuell bin ich noch in 3 Unternehmen beteiligt und gehabt habe ich schon mehrere. Ich glaube, so mein allererstes war so ein Einzelunternehmen, wo ich eine Art Kleiderbörse erschaffen wollte in Österreich, die es damals noch nicht gab. Es ist kläglich gescheitert am Programmierer, aber ich will ihm nicht die Schuld geben. Das Budget war auch nicht genug, um so eine Riesenidee umzusetzen. Dann habe ich einem Fitnesstrainer in Wien geholfen, so eine Online-Plattform aufzuziehen und sein erstes Studio zu gründen. Hatte eine eigene Social-Media- und Influencer-Agentur mit Freundinnen. Und ich glaube, dann kam auch schon Babetown, das Nagelstudio und Café Concept Store. Das war eigentlich so das erste ganz Große, würde ich sagen, wo ich viel Geld investiert habe und Zeit investiert habe, viele Mitarbeiter hatte und wirklich was vor Ort quasi erschaffen habe.
Was waren das für dich so vom Unternehmen selbst jetzt her, dass dich da immer so begeistert hat? Musst du dich da selber damit identifizieren können? An die Idee wird man natürlich glauben müssen, aber muss es auch zu dir als Person passen? Oder hast du da auch so ein bisschen so eine Trennlinie, wo du sagst, gut, das ist eigentlich Business, aber auch wenn ich es vielleicht selbst nicht machen würde oder testen würde?
Nein, in meinem Fall ist es wirklich aus eigenem Interesse entstanden und Dinge, wo ich sage, mit dem kann ich mich identifizieren, da bin ich selber die Zielgruppe, das mache ich gern und da will ich mir auch so viel Zeit investieren, dass ich mich halt auskenne und das gut machen kann. Also auf jeden Fall eher eigenes Interesse.
Wenn du diese Idee hast, fragst du dann schon mal Freundinnen, Freunde, würdest du das auch machen? Würde dich das auch interessieren? Oder wie legst du da so ein bisschen diese Marktforschung an?
Nein, meistens mache ich das ein bisschen so still im Hintergrund, bis das dann schon so weit ist und dann erzähle ich es erst allen. Okay. Eher so mit Businesspartnern oder Bekannten oder was ich auch mache, ist einfach Unternehmerinnen aus der Stadt einfach kontaktieren, die was Ähnliches machen und sagen, hey, ich würde das gerne machen. Wie läuft das? Was ist deine Erfahrung der letzten Jahre und so? Also ich bin da schon einer, die auf Leute auch zugeht.
Ist das was, was ganz wichtig ist? Dieses, ja, man muss auf Leute zugehen können.
Ja, voll.
Weil ich kann mir vorstellen, Ideen haben vielleicht auch viele, aber die trauen sich vielleicht dann nicht zu diesem Schritt zu wagen. Gut, jetzt rufe ich da wirklich mal an und so. Hilf denen jetzt einmal. Welchen Tipp würdest du da mitgeben? Einfach greif zum Hörer, wähl die Nummer oder?
Ja, also es gab ich glaube, das war eine Bäckerei, die haben nämlich irgendwie, da ging es darum, ob man Alkohol verkaufen darf in einem Café, weil wir das bei Babetown wollten und irgendwie keiner hat uns so wirklich weiterhelfen können. Und dann haben wir so recherchiert und dann gab es eine andere Tagesbäckerei, die das gemacht hat. Und dann habe ich einfach zum Hörergriffen angerufen und gesagt, ja, wer ist denn da die Besitzerin? Darf ich mit der kurz reden? Ja, ja. Und dann habe ich sie gefragt, wie das bei Ihnen so abläuft. Und dann hat sie mir das genau erklärt mit verschlossenen Getränken, offenen Getränken. Und dann haben wir aufgelegt und das war's. Also man kann es auch so machen, dass man einfach random anruft und hofft, dass jemand einem einfach kurz die 5 Minuten schenkt und die Frage beantwortet. Aber mit anderen Unternehmen haben wir uns auch einfach Termine ausgemacht und ist jetzt zum Kaffee eingeladen und nach ein paar Meinungen gefragt. Aber es ist nicht selbstverständlich, weil man muss sich als Unternehmer auch mal die Zeit nehmen, da wem anderen zu helfen, den man noch nie gesehen hat und von dem man einfach nichts hat.
Bist du da aber auch offen, wenn dich jetzt jemand fragen würde, wie funktioniert das, wie funktioniert dein Businessmodell?
Schon, ich mache das schon viel und hab's früher viel gemacht, aber irgendwann sind die zeitlichen Kapazitäten auch schon sehr begrenzt und dann bin ich ein bisschen wieder von dem weggekommen und mache das jetzt eigentlich schon eher so nebenberuflich, würde ich sagen, dass ich Unternehmen berate. Das ist eher ein anderer Geschäftszweig mittlerweile geworden, als jetzt, dass ich auf einen Kaffee mit fremden Leuten gehe.
Ja, wenn du jetzt eine Marke, ein Unternehmen aufbaust oder eine Brand, wie legst du denn das an? Was sind da immer so deine ersten Schritte, die du machst?
Ich versuche immer stark von der Kundenperspektive auszugehen. Also deswegen finde ich es eigentlich auch gut, dass ich nicht die Unternehmen, die ich gegründet habe, dass ich da schon ein Experte drin war. Also dass ich jetzt, sagen wir mal, eine Nageldesignerin war und deswegen das Nagelstudio gemacht hat. Sondern ich bin eher herangegangen und mir gedacht, okay, als Kundensicht, was fehlt noch in Wien? Wie will ich, dass dieser Ort dann ist? Wie soll sich das anfühlen, wenn ich reingehe? Wie soll das Sitzverhältnis sein? Also einfach alles eher aus der Perspektive vom Kunden und dann erst vom Unternehmer, wie kann ich das umsetzen? Und so versuche ich an die Dinge eigentlich immer ranzugehen.
Wie sehr spielt auch der finanzielle Aspekt bei dir da immer eine Rolle? Also wie sehr schaust du dir auch an, okay, gibt es da eine Marge oder wie viel kann ich da überhaupt verlangen? Würden mir das die Menschen zahlen?
Ehrlicherweise habe ich das früher viel zu wenig bedacht und deswegen sind manche Dinge auch gescheitert. Aber jetzt habe ich da zum Glück ein super Team und mein Mann unter anderem kennt sich mit Finanzen sehr gut aus und den hole ich da jetzt immer ins Boot. Und das ist ein Riesentipp, den ich allen geben kann, dass man sich damit viel, viel besser auseinandersetzt. Aber das ist halt einfach ein Learning.
Hast du aber so Businesspläne auch gehabt?
Ja, schon. Aber die waren auch nicht besonders gut, ehrlicherweise.
Okay, also die haben da nicht so geholfen.
Nein.
Du hast deinen Mann jetzt gerade erwähnt, so beruflich, privat. Trennst du das dann oder...
Müssen wir zum Glück nicht. Das ist jetzt nicht so, dass man nach Hause kommt und dann darf man über das eine oder das andere nicht mehr reden. Das ergibt sich einfach natürlich. Ich bin generell ein Fan davon, dass man das jetzt nicht so Work-Life-Balance, dass man da so eine strikte Trennung hat. Weil ich glaube, die Arbeit macht über 50% der Woche aus. Also die Freizeit ist eigentlich viel weniger als die Arbeitszeit, die man hat in der Woche, wenn man es so relativiert. Deswegen sollte man, glaube ich, das, was man macht, verdammt gerne machen und auch kein Problem haben, in der Freizeit mal drüber zu reden.
War das
und dann
bei dir
passiert das nicht.
Immer auch schon so, dieses ich arbeite gerne,
ja,
hat das immer schon sehr viel im Leben
voll,
gegeben.
Vor allem, wenn ich für mich selber gearbeitet habe.
Okay. Also könntest du dir vorstellen, auch für jemand anderen zu arbeiten jetzt?
Ich glaube, wenn ich genug kreative Freiheit habe und das Gefühl habe, dass ich was bewegen kann, schon, ja. Aber zum Glück muss ich die Entscheidung gerade nicht treffen, aber doch, wenn mich das Projekt interessiert, auf jeden Fall. Es sind ja nicht alle Ideen, die gut sind, nur von mir.
Sehr ehrliche Worte, weil auch schon im Podcast natürlich gehört, ja, die Idee ist aber immer nur ein kleiner Teil. Es geht ja auch um die Umsetzung und ich glaube,
genau, da
bedarf es auch viel, viel Power dahinter. Wenn du jetzt ein Unternehmen gründest, wo ist bei dir so der Punkt, das ist mir jetzt zu viel Risiko? Gibt es das für dich, dass du sagst, da ist meine absolute Risikogrenze? Oder solche schon Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich, puh, jetzt bin ich da wo drinnen, das ist mir fast zu riskant.
Jetzt natürlich im Nachhinein gesehen, jetzt fast 12 Jahre nach der ersten Gründung, sicher hätte ich manche Sachen nicht gemacht oder anders gemacht, wo das Risiko einfach zu hoch gewesen wäre. Aber ich glaube, vor allem finanziell sollte man sich einfach eine Grenze setzen, wo man sagt, das Budget habe ich zum Investieren oder das gibt mir die Bank. Und wenn das über das drüber geht, ist die Grenze erreicht. Und das andere, das Risiko, das Persönliche, was stresst mich, mit was kann ich umgehen, das muss man sich einfach selber stecken. Aber
wenn du jetzt auch mehrere Unternehmen gleichzeitig führst, wie gehst du da auch mit Prioritäten um? Gibt es da sozusagen das eine Baby,
das geht jetzt vielleicht
ein bisschen
gemein,
ein bisschen mehr, das bevorzugt wird als das andere.
Gibt schon, also eher einfach nach Aktualität, ein bisschen, wenn gerade was neu eröffnet wird, ein neues Projekt da gelauncht wird, dann schenkt man dem natürlich einfach mehr Aufmerksamkeit und dann gibt es in meinem Fall schon eins, wo ich sage, da verbringe ich meine Hauptzeit, ja.
Also gibt es ja schon eine klare.
Ja, gibt schon ein kleine, Lieblingskind.
Ein Lieblingskind sozusagen, okay. Sitzt mir gerade bei deinem Lieblingskind aktuell? Okay, ich habe es mir fast gedacht. Lass uns ein bisschen über dieses Unternehmen jetzt auch sprechen, über June. Du sitzt gerade, ich sage es dazu jetzt, auf einem Gerät oben, das nämlich einen Fachausdruck hat. Wie heißt das? Was tut man denn da bei dir hier?
Das ist ein Reformer und auf dem kann man einerseits Reformer Pilates natürlich machen. Das kommt ganz klassisch vom Pilates. Was wir machen, ist jetzt kein klassisches Pilates, deswegen sage ich eigentlich auch ungern, dass wir ein Pilates-Studio sind, aber es ist oft leichter erklärt so. Aber wir machen da ein 55-Minuten-Workout drauf, was super ist für die Muskeln, perfekt ist für die Haltung, wenn man Rückenprobleme hat und einfach ein richtig, richtig cooles Training, wo man so eine Stunde einfach vergisst, dass man überhaupt gerade irgendwas gemacht hat und dann rausgeht und sich denkt, das war cool.
Und für Männer und für Frauen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich gerade eher mehr Frauen, aber auch einige Männer, die unter den Top-Stammkunden sind. Also.
Wie lange machst du das selber schon?
Zum ersten Mal ausprobiert habe ich 2014, aber es gab ja in Wien oder in Österreich da noch sehr, sehr wenig zu machen.
Und wo hast du das zum ersten Mal gesehen, dass du gesagt hast, so, das brauchen wir jetzt auch in Österreich? In Stockholm, okay, sag ich. Die waren da schon früher dran als wir.
Ja, scheinbar.
Ja, wir sind hier mitten im ersten Bezirk in der Wiener Innenstadt. Wie wichtig ist auch für dich die Auswahl der Location, zum Beispiel, dass es jetzt da ist und nicht in einem anderen Bezirk? Nach welchen Kriterien hast du dir das angeschaut? Geht es dann auch Kaufkraft? Wer kann sich oder möchte dafür Geld ausgeben?
Ja, schön wäre es. Mein Mann rechnet und denkt jetzt so, aber wir haben ehrlich gesagt einfach nach einer Immobilie gesucht, die einfach cool ist und zu uns passt. Wir wollten ein bisschen was Besonderes für beide, die wir jetzt haben. Und haben da wirklich in ganz Wien, also alles, was Ring und rundherum ist, wo einfach eine gute Erreichbarkeit ist, angeschaut. Und das ist zufällig wieder der erste Bezirk geworden.
Verstehe. Ja, jetzt ist das ja auch alles hier, sag ich mal, sehr schön durchdesignt. Also man merkt, wenn man reinkommt, sozusagen auch die Farben, wie sie harmonieren. Wie wichtig ist dir denn das? Wahrscheinlich wirst du sagen, ja, sehr wichtig.
Sehr wichtig.
Aber wie viel steckt auch da von dir dahinter, auch was dieses Design dann, Innendesign und so weiter?
Extrem viel. Also sobald man die Location besichtigt und sich denkt, das könnte was werden, ist schon der erste Plan draußen und werden schon Moodboards und Skizzen erstellt. Das ist einfach das Moneypiece, wie man so schön sagt, weil die Leute kommen rein, finden es schön, machen Fotos und ob das jetzt ein Influencer ist oder deine Mama, die das in ihrer WhatsApp-Story postet, alles ist gute Werbung, was die Leute einfach so freiwillig posten, weil sie es cool finden und das macht schon echt viel aus. Aber natürlich muss das Training und das Produkt dann auch passen.
Jetzt sind wir ein bisschen bei Social Media gelandet, damit bist du ja auch groß geworden, wenn man so sagen darf. Also beachtliche Zahlen, die du da immer erreicht hast, auch bei deinen Postings. Wie wichtig ist Social Media für dich, also auch jetzt persönlich, auch im Hinblick dann auf Gründung? Und wie wichtig ist Social Media für ein Unternehmen in der heutigen Zeit, würdest du sagen?
Also fangen wir gleich beim Unternehmen an. Das ist, glaube ich, es ist ein Muss meiner Meinung nach. Natürlich einerseits so als digitale Visitenkarte, dass man gleich auf den ersten Blick schauen kann, was machen die, dass man ungefähr ein Gespür dafür hat, was einem da erwartet, wenn man wohin geht oder was kauft. Und eben auch, weil es einfach eine gratis Werbeplattform ist, das darf man nicht vergessen. Natürlich kann man Werbebudget investieren, aber trotzdem ist Instagram nach wie vor eine gratis Plattform für alle, wo man einfach mit viel Kreativität was richtig Cooles umsetzen kann und eben die Leute das auch freiwillig gratis einfach posten und vervielfältigen. Das ist quasi das Word of Mouth, was früher wirklich nur gesprochen wurde, aber jetzt wird es halt gezeigt. Das finde ich unglaublich wichtig und muss jedes Unternehmen haben, egal was man macht. Und für mich persönlich war es auf jeden Fall auch ein Riesensprungbrett und Hilfe und ein Türenöffner, muss man ehrlich sagen, dass mir schon viele Kontakte und Möglichkeiten durch meine Plattform geboten worden sind.
Eine Frage auch noch zum Social Media und Unternehmen. Was für einen Tipp würdest du da mitgeben? Was ist da vielleicht besonders wichtig? Auch vielleicht, wenn ich jetzt noch selber ein kleines Unternehmen habe, gerade erst beginne, ist es eher wirklich schauen, dass man authentisch ist, eine mögliche Frequenz zu haben. Was würdest du da so vorschlagen?
Puh, es ist viel wichtig. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich mit der Plattform beschäftigt und ungefähr weiß, was die von einem erwartet. Weil jetzt ist zum Beispiel Video absolut wichtig und auch wenn Leute dann noch immer dem alten Instagram hinterher trauen, das bringt halt nichts. Wir müssen trotzdem mit der Zeit gehen, was jetzt gerade modern ist. Und ich glaube, dass man Social Media selbst versteht und selbst machen kann als Unternehmer, ist einfach unbezahlbar, weil Agenturen und Mitarbeiter für das kann man zwar immer bezahlen, aber das ist extrem viel Geld und Authentizität, die verloren geht. Also einfach sich selber mit Social Media beschäftigen und es halt irgendwie lernen, dass man es auch gerne macht, das ist voll wichtig.
Und das ist dann schon auch zeitintensiv. Ich glaube, das muss man auch sagen, oder wenn man es ordentlich macht.
Ja, schon. Bleibt auch oft zu kurz, ehrlich gesagt, weil man als Unternehmer mit den Mitarbeitern und Kunden, man hat einfach andere Prioritäten oft.
Kommen wir jetzt auch noch zu deinem privaten Profil. Du hast es auch kurz angesprochen. Es hat dir einiges geöffnet auch. Zunächst mal die Frage, wenn man da möglichst authentisch postet, dann ist man ja auch relativ privat vermutlich oder da lernt man ja auch Seiten von dir kennen. Ist das etwas, mit dem du immer gut umgehen hast können oder gibt es auch so Momente, wo du sagst, nein, das wäre mir jetzt absolut zu viel, Das ist wirklich privat, privat.
Ja, ich glaube, das ist die Kunst, dass man seine eigenen Grenzen steckt und dass das aber einem gar nicht so anmerken lässt. Das ist ja nicht so, als würde ich die Tür dann zumachen und die Leute merken, okay, das ist jetzt privat, sondern ich zeige einfach von mir aus das, was ich zeigen will und alles andere bleibt einfach. Also ich bin eigentlich gar nicht so ein offener Influencer oder wie du das sagen willst, oder Creator, wie man denkt. Also ich bin eigentlich eine sehr private Person eher und das, was ich zeige, zeige ich halt sehr bewusst. Also jetzt nicht kalkuliert, aber ich habe schon meine Grenzen, aber manchmal werden die auch, verschwimmen die auch. Gerade bei gesundheitlichen Sachen oder so teile ich es dann doch mal gern, weil ich weiß, dass andere auch oft Probleme damit haben und dass man sich dann so eine kleine Community bauen kann.
Community, du hast das angesprochen. Jetzt bekommst du dann wahrscheinlich viele Nachrichten, vermutlich auch von vielen jungen Frauen, die dich dann als Role Model auch sehen, in gewisser Art und Weise, die zu dir dann aufschauen. Wie interagierst du mit ihnen oder was empfiehlst du auch sozusagen jungen Frauen, die dich da vielleicht so als Role Model, als Unternehmerin sehen?
Ich bin eigentlich immer sehr ehrlich mit den Fragen. Ich bekomme schon einige auch gerade zum Unternehmertum und ich frage dann oft so, glaube ich, harte Fragen, die nicht immer gefragt werden und bin da recht ehrlich und offen und ja.
Wenn da jemand sagt, ja, ich habe aber irgendwie ein bisschen Angst zu gründen, wie kannst du da die Angst
dann
nehmen?
Dann frage ich immer, warum. Also quasi, was ist die Angst und was ist das Schlimmste, was passieren kann, und dann spielst du das Spiel so lange, bis du auf die tatsächliche Angst kommst und dann fragst du dich, ob es das wert ist, zu riskieren oder nicht.
So legst du das dann?
Ja, schon.
Dann
mal. Ja, weil Angst vor was? Vor der Zeit, die man verliert, vom Geld, was man investieren muss, von dem, was die anderen denken. Also die Angst ist ja so riesig beim Gründen. Quasi, was ist das, was dir wirklich Angst macht, und kannst du das auch irgendwie, ja, dir nehmen?
Hast du das mit dir damals selber auch so gemacht,
ja,
diesen
schon.
Prozess? Jetzt gründest du ja nicht nur alleine, sondern hast auch immer Geschäftspartnerinnen, ja. Geschäftspartner auch dabei. Ja, hier zum Beispiel im June hast du auch Geschäftspartner. Wie bist du zu denen gekommen? Nach welchen Kriterien suchst du deinen Geschäftspartner? Wie findet man sich?
Total unterschiedlich. Mit manchen ist es quasi aus dem Ding entstanden, mit dem Fitnesstrainer, zum Beispiel mit dem Otti. Da war ich einfach Kundin bei ihm und habe da irgendwie Potenzial gesehen, habe gesagt, hey, da müssen wir irgendwie mehr machen, da ist mehr Anfrage, wir müssen uns was überlegen. Da habe ich ihn quasi zum Glück gezwungen. Und dann bei Babeton war es eher, dass ich gewusst habe, dass ich alleine das nicht machen will und dass ich einen Partner brauche. Und da habe ich eine gute Freundin von mir, mittlerweile eine meiner besten Freundin natürlich, gefragt, ob sie sich das vorstellen kann, weil ich glaube, dass sie ein guter Part wäre. Und bei June zum Beispiel sind meine Geschäftspartner auf mich zugekommen und meinen, hey, wir glauben, dass du ein cooler Teil von unserem Team werden könntest. Also ganz unterschiedlich.
Bei June ist es ja Nina und Sebastian Brödler.
Genau, und mein Mann mittlerweile auch.
Dein Mann mittlerweile auch, ja. Sebastian Brödler kennt man ja auch vom Fußballspielen, also auch eine gewisse Bekanntheit. Ist das auch etwas, wo man sagt, gut, man nutzt dann gemeinsam auch eine Bekanntheit, um eine Marke groß zu machen? Oder gar nicht so das Thema gewesen?
Nein, ich glaube, wir haben versucht, das eher nicht zu tun, weil ich bin eigentlich immer bedacht darauf, dass man sich selber nicht so in den Vordergrund tut, sondern die Marke selber leben lässt, weil was bringt das, dass die Leute uns jetzt kennen? Sie müssen das Produkt hier lieben und kennenlernen. Und natürlich kann man in Interviews oder so, wird das natürlich gerne immer wieder erwähnt, aber wir versuchen das eher so ein bisschen im Hintergrund zu lassen.
June heißt das Studio hier. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Den gab es tatsächlich schon vor meinem Eintritt. Es ist so das Lieblingsmonat von Nina und Basti.
Okay.
Und genau. Aber was eigentlich ganz lustig ist, dass wenn man Julia und Nina zusammentut, ergibt sich auch June, weil dann ist es Jul nie und dann ist es auf Englisch June, und so haben wir irgendwie den Scherz, dass es eigentlich Schicksal war, dass ich dazukommen bin.
Das stimmt, das ergänzt sich dann auch wieder sehr gut. Sehr gut. Was würdest du sagen, ist auch der USB her, das, was andere vielleicht nicht haben, oder was siehst du?
Ja, wir denken an jedes kleine Detail, ob das jetzt eben im Interior ist oder wie der Trainer die Leute begrüßt, wie Dinge gemacht werden, wie danach aufgeräumt wird. Also bei uns gibt es einfach von Anfang bis zu Ende, ist halt wirklich an jedes Detail gedacht.
Die Trainerin ist ein sehr wichtiger Bestandteil eines Studios. Mit welchen Menschen arbeitest du dann gerne zusammen oder was müssen die dann haben, dass du sagst, ja, wir sind ein gutes Team?
Mal eine Leidenschaft für das, was sie machen auf jeden Fall. Also für Sport oder Reformen natürlich. Und einfach offen sein, mit uns zu wachsen und für alle Ideen, die wir haben. Und einfach Verlässlichkeit ist eh klar. Das ist das Allerwichtigste.
Was geht gar nicht? Gibt es etwas, wo du sagst, ach nein, oder ist das dann so Bauchgefühl, wenn du Menschen siehst, das Gefühl, ich glaube, das harmoniert nicht, oder bist du Bauch-Kopf-Mensch?
Gibt es auch immer wieder, ja, voll, das gibt es auch immer wieder, aber sonst einfach Unzuverlässigkeit. Und manchmal merkt man das ja schon in den Bewerbungsgesprächen, wenn irgendwas fünfmal verschoben wird oder da, dann merkt man schon, es soll nicht sein.
Jetzt ist Bewegung was sehr, sehr Wichtiges in der heutigen Zeit. Welche Vision hast du denn mit June, noch mehr Studios zu eröffnen oder ähnliche Sachen zu eröffnen? Hast du da schon Pläne oder...
Aktuell haben wir jetzt keine großen. Es gibt natürlich immer noch so die Masterpläne, aber das, was jetzt ganz aktuell der Fokus ist, einfach die zwei Studios pflegen, weil wir haben ja gerade erst eröffnet vor ein paar Monaten und doch ein großes Team jetzt dazu bekommen und dass da einfach die Qualität weiterhin gut passt und da muss man echt viel dahinter sein. Aber sonst, ich finde es, weil du sagst, Bewegung ist wichtig und ich finde es halt richtig cool, dass das eigentlich jetzt so ein Riesentrend geworden ist, weil so viele Leute kommen, weil es ein Trend ist und wir haben Leute, die haben noch nie in ihrem Leben Sport gemacht, außer jetzt in der Schule oder irgendwie ernsthaft. Und die sagen, seit sie bei uns sind, lieben sie das und sie haben ein ganz anderes Körpergefühl und sie haben auf einmal Muskeln und das ist so schön und das ist halt richtig cool, wenn man sowas halt erschaffen kann.
Sind das für dich auch so Momente, wo du dir dann denkst, ha, es ist schön, Unternehmerin zu sein, wenn man so ein Feedback bekommt?
Ja.
So von den Trends her, was siehst du da noch so in diesen Bereichen?
Ich glaube, dass also Reformer wächst in Wien ja gerade extrem. Also da werden wir sicher noch einige Studios erleben in den nächsten paar Jahren. Und ich glaube auch, dass in Richtung andere Geräte vom Pilates sich vielleicht was tun wird und Matten-Pilates auch immer größer wird. Also generell der ganze Begriff.
Siehst du einen Markt?
Ja.
Sozusagen von dem Unternehmen, wo man ja aktiv ist, hast du ein anderes Unternehmen, wo es ein bisschen mehr um die Kulinarik geht, wo man gut Pizza essen kann. Ja. Eigentlich könnte man sagen, gutes Geschäftsmodell. Zuerst kommen die Kalorien drauf und dann kann ich es wieder abnehmen bei dir. Was sind denn außer das so die größten Unterschiede zwischen den Unternehmen oder wie trennst du das auch im Kopf dann?
Also bei der Pizzeria bin ich ja eher im kreativen Part, da haben wir ganz andere Rollen, da mache ich eher strikt das Marketing und das Kreative und natürlich im Gründungsprozess war ich sehr involviert, aber jetzt im Daily Business und mit den Mitarbeitern habe ich da gar nicht so viel zu tun. Das macht das super Team. Deswegen kann ich das eigentlich ganz gut trennen, weil ich meine kreativen Zeiten da investiere und den Alltag habe ich dann eher da bei June.
Was fasziniert dich trotzdem an einer Pizzeria? Warum hast du sozusagen, warst du da dabei?
Das war absolut random und eigentlich totaler Irrsinn und Blödsinn, wie das passiert ist. Das Babetown, das Nagelstudio, was ich hatte und direkt daneben das Lokal war frei. Und da kam dann gleichzeitig mit uns eine Pizzeria rein und wir haben uns ursprünglich gefreut, weil cool, coole Ergänzung für uns, für Babetown. Und dann war der Gründer oder der Besitzer gar nicht wirklich motiviert und hat gemeint, also ihn freut das nicht, er hat das aus einem Gefallen zum alten Freund gemacht und wenn wir es machen wollen, dann ist da der Schlüssel und viel Spaß damit. Und so ist das irgendwie entstanden, diese dumme Idee, dass man jetzt noch einfach nebenbei, auch mitten in der Covid-Zeit, jetzt auch noch eine Pizzeria eröffnet und hat sich aber relativ schnell ein Team dafür gefunden, das dafür gebrannt hat. Und wir haben so ein bisschen unsere Kindheitserinnerungen von der oberen Adria, von Italien, von Jesolo, Caorle, Lignano, ich weiß nicht, ob du da auch irgendein Team hast, zusammengebundelt und haben dann diese Pizzeria aus der Idee erschaffen. Und das ist eigentlich wirklich so ein Herzensprojekt.
Das du noch immer hast.
Ja.
Bebton hast du schon kurz angesprochen, das hast du dann verkauft. Mhm. Dieser Prozess, etwas zu verkaufen, hat dir das wehgetan damals? War das für dich irgendwie unangenehm? War es mühsam? Nimm uns mal da so ein bisschen auf diese Reise mit, wenn man ein Unternehmen verkauft und nicht gründet vielleicht.
Ja, es ist tatsächlich nochmal ein ganz eigenes Business, eigentlich ein Business zu verkaufen, was man da nochmal an Zahlen liefern muss und das Ganze nochmal von null aufrollen muss und alles beleuchten und dann wem anderen präsentieren. Das war wirklich ein eigener Job neben dem anderen Job nochmal. Also eigentlich super interessant, hat mir auch eigentlich voll getaugt, der Prozess, weil es mir dann wieder was Neues war, das so kennenzulernen im Verkaufsprozess. Aber es war irrsinnig mühsam. Wir haben über 2 Jahre eigentlich dann an dem gearbeitet, weil wir immer wieder Gespräche mit Einzelpersonen hatten, monatelang. Und dann ist der Deal aber gescheitert. Und nach 1,5 Jahren haben wir gesagt, so, das machen wir jetzt nicht mehr, wir veröffentlichen das. Und alle, die sich melden, sind so lange im Topf, bis der Vertrag nicht unterschrieben ist. Und es ging dann tatsächlich so, dass wir am Schluss eben noch 2 Leute hatten, die Interesse hatten. Und erst zur Vertragsunterzeichnung wurde der letzte dann auch abgelehnt. Weil einfach, das passiert so viel, jeder hat so viel Prioritäten und Entscheidungen, die da reinfallen. Ist natürlich auch ein riesen Entscheidungsprozess für den Käufer, ob er das dann möchte. Und so hat das aber jetzt ganz gut funktioniert und eigentlich war es erst so ein bisschen das Erfolgserlebnis, dass es jetzt endlich geschafft wurde, der Verkauf natürlich da, aber jetzt wie es dann der Schlüssel übergeben wurde und so, war es natürlich schon sehr traurig und ich hänge dem schon hinterher, ehrlich gesagt.
Denkst du auch manchmal?
Ging, ja, schon, aber es ging einfach nicht. Ich habe mir einfach schon zu viele andere Dinge erschaffen. Und ich konnte die Aufmerksamkeit einfach nicht mehr auf das lenken, ja.
War das der Grund für dich, dass du gesagt hast,
ja,
du verkaufst, weil es einfach sonst doch zu viel?
Ja, es war einfach zu viel und das ist doch ein sehr zeitintensives Business mit der Dienstleistung ist nochmal was anderes und das hat so einfach nicht mehr funktioniert mit dreigleisig fahren quasi.
Reden noch ein bisschen so über Überzeugung. Auf der einen Seite, wie überzeugt dich ein Mensch und wie überzeugst du einen Menschen von deiner Idee? Was braucht es dafür?
Ich muss eigentlich niemanden überzeugen. Wenn ich davon überzeugt bin, reicht mir das. Weil oft, glaube ich, habe ich nicht immer alle überzeugt, wenn ich erzählt habe von irgendeiner Idee. Sondern es wurde schon manchmal so, was macht's jetzt schon wieder? Und dann, glaube ich, wenn man das Fertige präsentiert, dann überzeugt man. Aber reden kann man viel.
Wird das leichter mit der Zeit? Wenn man gesehen hat, gut, jetzt hast du einmal schon was erfolgreich gemacht, dann beim zweiten Mal, wenn man da wem, ich sage jetzt, überzeugen möchte, dann, gut, na, vielleicht kannst du wirklich wieder klappen. Das ist jetzt ja schon einmal geschafft. Ist
ja,
das schon
auf
etwas?
Auf jeden Fall. Die Leute haben schon ein bisschen so eine Erwartungshaltung. Jetzt von dir kam ja auch die Frage, was ist jetzt das Nächste und was denkst du und wie wollt ihr noch wachsen? Aber das muss man auch eindämmen. Weil meine Kapazitäten sind dann auch irgendwann erreicht. Und ich muss sagen, aber wem ich es jetzt mal bewiesen habe, ist mir selber. Weil ich habe nicht dran geglaubt, dass ich das einfach so immer wieder machen kann. Und erst bei June habe ich gedacht, okay, ich glaube, da ist wirklich was dahinter und ich mache das gut, was ich mache. Und das hat aber echt lang gedauert, viele Jahre.
Das hat dich dann selber besonders stolz gemacht. Ja, war schon. Das so der stolzeste Moment vielleicht sogar, dass das jetzt wieder geklappt hat?
Ja, weiß ich gar nicht. Nein, weil das Erste ist auch immer was Besonderes. Also.
Auf jeden Fall erfolgreich. Wie definierst du für dich selbst Erfolg?
Ja, wenn man glücklich ist mit dem, was man macht und nicht immer das Nächste sucht oder irgendwie schaut, bis der Tag vorbei ist und man nicht nach Hause gehen kann.
Ist für dich besonders wichtig.
Ja, schon.
Wenn du jetzt eine Gründerin, einen Gründer vor dir hättest noch und sagt, ja, ich möchte jetzt auch gründen, welche Tipps gibst du denen mit oder wirst du auf jeden Fall mitgeben?
Ein super Tipp, den ein Freund uns damals bei der ersten Gründung von Babeton gegeben hat, ist, stell dir einen Alltag in deinem neuen Leben vor, als Gründer oder Unternehmer, was auch immer du dann machst. Also wirklich geh mal von in der Früh bis am Abend alle deine To-Dos, die du an dem Tag machen musst, auch die unguten Sachen vom Müll rausbringen bis, weiß nicht, alles Buchhaltung. Stell dir das mal vor und dann überleg dir quasi genau, ob du das wirklich vorstellen kannst oder ob nur diese Idee von dem Produkt du so toll findest oder ob du tatsächlich das Leben, was mit dem kommt, auch gut findest.
Ich glaube, ja, sehr spannende Aussage von dir, wirklich sich dieses Leben dann zu überlegen, was man hat, weil es ist doch vielleicht ein bisschen ein anderes Leben dann vielleicht, was man erwartet, oder?
Auf jeden Fall.
Was hat dich da so komplett überrascht vielleicht? Ist da irgendwas, wo du das ganz anders vorgestellt hättest?
Ja, vielleicht mit den Mitarbeitern, weil viele haben am Anfang gesagt, na, macht das auf keinen Fall. Und ihr werdet sehen, das ist das Schwierigste. Und na, bei uns wird es ganz anders. Aber dann zu merken, dass einfach jeder Mensch ganz andere Bedürfnisse hat und wie er Feedback empfängt oder was für ihn wichtig ist, weil einer will Wertschätzung über Worte, einer will es finanziell, einer will es über Zeit. Und das zu merken, dass da jeder anders ist und dass man als Chefin auf das einfach eingehen muss und nicht erwartet, dass jeder gleich tickt und dass man, der ist so undankbar, aber der erwartet es einfach ganz anders von mir, die Zuneigung oder die Liebe oder die Akzeptanz, als ich dachte.
Und welche Fähigkeiten würdest du sagen, helfen dir am meisten, Unternehmerin zu sein? Oder was ist das, was dich irgendwie ausmacht oder was du vielleicht am meisten gelernt hast?
Ich glaube, mir hilft, dass ich empathisch und reflektiert bin und dass ich oft auch bei mir selber mal als Erster schaue, wo ich da einen Fehler gemacht habe, wie zum Beispiel bei den Mitarbeitern, habe ich das falsch kommuniziert vielleicht und nicht sofort mal projizieren auf den anderen, der das falsch gemacht hat.
Hat sich da was geändert, sozusagen der Zeit als Unternehmerin? Hast du dich persönlich da auch dann irgendwie entwickelt? Wird man dann weniger, mehr reflektiert vielleicht? Oder
mehr? Ja, schon.
Ich glaube, schlimmer ist, wenn es mal weniger werden würde, oder? Vermutlich. Ja, Jule, sehr spannende Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich darf jetzt vielen Dank sagen und noch mit einer Frage schließen. Unser Podcast heißt Sound of Business. Hast du einen Business Sound?
Was könnte das sein?
Ich weiß nicht. Oder gibt es etwas, was du gerne hörst hier in deinem Studio? Oder ist es eh relaxte Hintergrundmusik in der Regel?
Nein, es ist schon. Also ich lege sehr großen Wert auf meine Playlist. Das wissen alle, die zu mir kommen. Deswegen ist es total unterschiedlich von Retro bis aktuell. Und immer irgendwas, was gerade so passiert in der Welt, greife ich gern auf in meiner Musik. Also
auch die Playlists werden persönlich gemacht.
Ja, immer.
Sehr gut, wunderbar. Ja, Julia, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.